Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Madness und wir fliegen jetzt nach Thessia, der Heimatwelt von der Rasse blauer Frauen, die es mit jedem im Universum treiben können, nämlich den Asari. Und begleiten wird mich Professor Dr. Sherlock Holmes, Garrus Vicarion, Primark, Jochen Gebauer.
Nicht schlecht. Fast alle Titel gemerkt und ich bin auch froh, dass du in deiner Einleitung über die Asari noch einen Konjunktiv draus gemacht hast und nicht behauptet hast, dass sie es auch mit allen treiben.
Also, ehrlich gesagt, mir ist noch keiner untergekommen, mit dem sie es noch nicht, aber wer weiß, irgendwo da draußen.
Gut, hier dein Teufelsshepherd, ja, dem Teufelskerl mit dem Teufelsgesicht und dem Teufelsausstrahlung, also im wahrsten Sinne des Wortes, er strahlt rot, dem werden sie wahrscheinlich nichts abschlagen können, weißt du, da denken die Asari so, da muss ich sofort Kinder mit ihm zeugen.
Ja, das will ich so, aber ich habe auch schon, ich habe Menschen getroffen, hatten irgendwelche Asari-Kinder und Turianer und Kroganer und weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Hanna-Asari-Paare, die irgendwo glücklich
Es ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man keine körperliche Intimität mit dem anderen machen muss und als Kind immer ein Asari rauskommt. Also, weißt du, dann könntest du mir auch eine Matratze auf den Rücken binden.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also, für dich ist die Incentive der Verzicht auf die körperliche Intimität. Hauptsache, es kommen Kinder raus, die aussehen wie du.
Jetzt,
dann kann ich die Matratze auf den Rücken binden.
Du formulierst es jetzt ein bisschen gehässig und boshaft. Die Sache ist ja die, dass einem die körperliche, weil die Asari, ja, die verschmelzen ja so geistig und machen das gar nicht so mit ihren Körpern, also kann dir die körperliche Attraktivität des Gegenübers total egal sein. Der muss ja nur nett sein. Und dann kommen, also selbst wenn er ein Kroganer ist und vielleicht auch noch der hässlichste Kroganer, der auf der Zitadelle gerade rumläuft, kommt trotzdem ein wunderschönes blaues Kind raus. Doch super.
Dachte immer, das Kind sei das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt. Aber naja.
Also offen gestanden weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, dass wie Asari Verhütung funktioniert, hat uns das Spiel noch nicht verraten, oder?
Enthaltsamkeit. Wahrscheinlich gibt es dafür auch irgendwo ein Kloster. Wie ist denn es eigentlich, wenn man die Liara als Romance-Option nimmt? Gibt es dann auch eine Bettszene, die sich an diese Lore hält?
Ja, natürlich.
Na, immerhin.
Also erstmal gibt es eine Bettszene, in der trotzdem quasi durchaus blaue Brüste im Vordergrund stehen, aber anscheinend zieht man sich auch bei den Asari dazu aus, oder sie hat das jetzt einfach für uns gemacht, das weiß ich nicht so genau. Ich habe ja in Mass Effect 1 und 2 war ich ja hier so dick mit Liara, also wir waren ja ein Item, wie die Amerikaner sagen, und dann habe ich sie in Teil 3 gleich am Anfang gekegelt, weil ich wegen Samantha und so. Und Samantha ist wirklich eine tolle Liebesbeziehung. Ja, ich stehe auf Samantha. Ole ole Samantha. Ist super. Weil die hat so eine sehr, also mit Femshep funktioniert das sehr gut, auch mit den beiden Sprecherinnen, fantastische Sprecherinnen, habe ich ja schon mehrfach gesagt, und die kappeln sich so schön. Und zwar immer, wenn ich dann wieder an meine Sternenkarte gehe und nochmal kurz Trainer Hallo sage, dann hat die sehr häufig einen schönen kleinen, so neckischen Banter. Das ist schön, das mag ich. Und später wird sie mich, aber da werden wir erst im Citadel DLC dazu kommen, mit ihrer Zahnbürste retten.
Das Innuendo.
Ja.
Sagt sie, brauchst du wieder eine Karte, um die wichtigen Stellen zu finden.
Nein, sie ist geistreicher als du.
Gut.
Na gut, niedrige Hürde, man nimmt, was man kriegen kann in diesem Universum. Ja.
Immerhin ein Limbo, der geschafft wurde.
Ey, ich finde wirklich, also die, nachdem ich vorher immer, Liara hatte, finde ich das mit Trainer deutlich angenehmer und entspannter und erwachsener tatsächlich. Also außer, dass er halt in Unterwäsche duscht. Ich meine, aber gut, wahrscheinlich hat einfach so jeder seine, weißt du, so hat jeder ja seine, whatever floats your boat und so. Ich hab's jetzt geschafft, drüber hinwegzusehen. Hab sie doch nicht links liegen lassen, hab sie doch nicht abgeschossen. Ich hab gedacht, na gut, dann duscht sie halt in Unterwäsche, wenn ansonsten alles cool ist.
Ich hätte ja gerne meine Fische mit ihr gefüttert. Aber ich habe dafür prächtige, lebende Fische gekauft. Mal. Und sie sterben auch nicht mehr, weil ich habe eine Aquariums-VI gekauft.
Ja, weil Samantha macht das ja übrigens nicht, wenn du lange genug mit ihr redest, sagt sie. Zumindest mir hat sie gesagt, sie füttert trotzdem nicht meine Fische. Dumme Sau. Aber ich hatte auch schon die Aquarium-VI gekauft.
In die Luftschleuse mit ihr, würde ich sagen.
Ja, Javik will ja sowieso alles in die Luftschleuse stecken, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
mein Aquarium ist ja quasi die Zierde des ganzen Universums. Ja, Besucher aus allen Teilen der Galaxis kommen und sagen, sie wollen eigentlich nur das Aquarium sehen.
Also bei mir wollen sie duschen.
Nee, bei mir wollen sie das Aquarium sehen.
Siehst du? Natürlich, bei dir würde ich auch nicht duschen wollen.
Ja, aber bitte dir? Bei dir ist man ja in der Dusche ja nicht mal sicher.
Ja, sie nennt dich überall CC für Creepy Commander.
Ich bin noch zu keinem in die Dusche gestiegen.
Ja, da sind auch alle froh drüber.
Bei mir funktionieren auch einfach wahrscheinlich die Duschen unten. Wahrscheinlich hast du da das Wasser abstellen lassen.
Und unten rum.
Gehen die Duschen unten wieder nicht noch? In meiner Kabine wäre noch ein.
Ja, vielleicht.
Der aber alte Duschtrick.
Bei mir kommen sie wenigstens freiwillig zum Duschen. Ja, bei dir ist es so ein, ich soll beim Creepy Commander duschen. Oh Gott, ich muss meine Versetzung beantragen.
Ja, bei mir.
Am Ende leuchtet sein kleiner Shepherd auch rot.
Bei mir traut sich keiner Nein zu sagen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Gleich mal die Renegade-Option ausgepackt. Uiuiui. Nee, let's not go there.
Ja, lass uns not. Woanders hingehen, ja, nämlich nach Thessia.
Ja, und was habe ich gesagt? Alles voller Phallus-Symbole dort. Nur riesige, lange, große, also die Asari in ihrer Architektur haben wirklich, sag ich jetzt mal, sind die Rasse mit den meisten Phallus-Symbolen auf ihrer Planetenoberfläche.
Ja, da hat New York ja mehr zu bieten.
Ja, boah, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, die sind schon ziemlich groß. Aber auf jeden Fall, wir müssen ja, wir erinnern uns, meine Damen und Herren, wir müssen nach Thessia fliegen auf die Asari-Heimatwelt, weil die Asari uns jetzt gesteckt haben, sie haben da so ein geheimes Artefakt, von dem sie uns nicht mehr erzählen wollen, weil ist ganz vielleicht ganz blöd für die Asari, wenn wir das rausfinden. Deswegen schicken sie uns das auch hin, damit wir von alleine rausfinden, was es ist und dabei nur noch mehr schwer. Also es ergibt mal wieder keinen Sinn, aber egal, alles für den Plot-Twist. Jetzt kommen wir auf die Asari-Heimatwelt und die ist offensichtlich von Reapern schon so gut wie überrannt. Wir werden so noch begrüßt von einer Art letztem Stoßtrupp, der noch irgendwie übrig ist und dem befohlen wurde, uns unter die Arme zu greifen. Aber die Anführerin dieses Kommandotrupps will eigentlich viel lieber ihre Leute da jetzt rausholen, weil hier ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Aber weil wir es sind und weil es wichtig ist, hält sie sozusagen noch für uns die Stellung, damit wir noch rechtzeitig diesen Tempel erreichen mit dem mysteriösen Asari-Artefakt. Und dann ballern wir uns da ein bisschen durch Thessia.
Ja, es gibt ja noch einen kleinen Rückgriff vorher. Also das Spiel macht ja etwas, und zwar leitet es inzwischen so gut wie jede Mission ein mit kurzen Zielgesprächen im Shuttle, im Anflug auf den Einsatzort. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen jetzt der Ersatz für früher bist du irgendwo gelandet, es kam sofort irgendeine Art Empfangskommando an. Das Expositionskommando stand immer bereit und hat dir erstmal ein bisschen was erklärt. Und hier gibt's dann halt so das Missionsbriefing im Shuttle. Das finde ich an sich übrigens ganz cool, diese Atmosphäre im Shuttle, das hat sowas so wie diese Dropships in Alien und so, das rumpelt so ein bisschen, Soldaten fliegen in den Einsatz, das finde ich an sich ganz cool. Auch wenn es sehr, sag ich mal, wiederkehrend ist, ist halt dann immer das Gleiche. Aber trotzdem passt schon. Und da erwähnt dann Liara ja nochmal, sie hat die Daten ihrer Mutter, wir erinnern uns, Matriarch Benezia, das ist die wir auf der Suche oder beziehungsweise kurz vor der Befreiung der Rachni-Königin haben wir die platt gemacht. Und diese Datensätze von ihrer Mutter, die hat sie nochmal nach Hinweisen durchsucht, was in diesem Asari-Tempel ist. Und das Ergebnis ist nix. Und da hast du, das ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, was ist denn dann das überhaupt hier? Also da ist doch keine neue Erkenntnis. Da sagt jemand, ey, ich habe mal geguckt, ob es Neuigkeiten gibt. Es gibt keine. Und ich glaube, das ist halt echt nur, um auch hier noch mal zu zeigen, guck mal, hier, du spielst Mass Effect 3 und Dinge aus Mass Effect 1 kommen noch mal zur Sprache. Toll, guck mal, hier, Magic Venezia, erinnerst du dich, da ist ein Bild von der. So sah die aus. Krass, oder? Das hängt alles miteinander zusammen.
Ich hatte das bis gerade eben schon wieder vergessen und ich habe die Mission gestern gespielt.
Ja, aber ich habe so gedacht, so, das sind so diese Momente, wo du das Gefühl hast, das Mass Effect 3 versucht so irgendwo, so in der Luft greift es nach Dingen, aber da ist nur Rauch. Und ich denke so, ja, nee, das so stellst du nicht dieses Gefühl hin von,
ja, vor allen
alles
Dingen,
ein großes
ja, Ding. Ja, weil sie halt das große Problem haben, dass sie dieses geheimnisvolle Asari-Artefakt halt einfach vorher nie etabliert haben und jetzt so tun, als gäbe es irgendwo Rückbezüge, aber es sind halt einfach keine da. Also das ist halt so wieder das typische Window-Dressing, so zu tun, ja, das hängt alles miteinander zusammen, obwohl in Wirklichkeit sie genau wissen, hier hängt nichts mit dem anderen zusammen, denn das Asari Artefakt, das entpuppt sich dann als ein Proteaner-Beacon. Wir erinnern uns ja und erkennen das noch.
Der dritte inzwischen.
Ja, da gibt's offensichtlich einen Haufen. Aber gut, das ergibt ja durchaus Sinn, dass die Proteaner, das haben wir ja zumindest auch durch Javik relativ deutlich erfahren, dass die halt einfach diese Dinger angreifen konnten und dann quasi das gesammelte Wissen über Berührungen aufsammeln konnten. Und anscheinend haben die Asari im Laufe der Jahrtausende es ebenfalls ganz gut geschafft. Die hatten, wie wir dann dem Museum feststellen, anscheinend auch proteanische Hilfe damals gehabt, weil ihre religiösen Propheten oder die Handlanger der Prophetin offensichtlich Proteaner sind, wie wir jetzt an ihren Statuen und Büsten erkennen. Auf jeden Fall diesen Beacon haben sie allerdings geheim gehalten und haben den dazu genutzt, immer mal wieder einen Fortschritt, einen technischen Fortschritt, der dort abgespeichert war, für sich in Anspruch zu nehmen und der restlichen Galaxis nichts davon zu erzählen, damit sie gewissermaßen einen Vorsprung den anderen Rassen gegenüber haben. Und deswegen sind die Asari die am weitest entwickelte Rasse in der Galaxis. Und das hätte, finde ich, ein echt cooler Moment sein können. Und das ist eigentlich eine relativ coole Idee, weil ich mir auch sofort vorstellen kann, dass jemand das selbstverständlich erstmal für sich behält, insbesondere wenn er halt mitkriegt, was ihm das für Vorteile verschafft. Nur ist das halt so ein Moment, wo ich sage, ja und? Weißt du, damit das funktionieren würde so richtig bei mir, hätten die halt mal irgendwie was Böses oder so mit den Sachen anstellen müssen. Aber das, die werden ja die ganze Zeit auch noch geschildert als, das ist die coolste Rasse, das ist nicht die kriegerische Rasse, das sind nicht die Salarianer, die Genophages erfinden und so. Das sind einfach die, von denen ich sage, naja gut, dann sind sie halt weiter als alle anderen. Das sind die Besten, die weiter sein könnten als alle anderen.
Vor allem, ich finde, das ist aber auch wieder so, das wirft Fragen auf, wenn die Mission rum ist. Dann kannst du zu Liara gehen und Liara ruft gerade zu Hause an und sagt, sag mal, also ich bin doch hier die eure Proteaner-Expertin. Ihr hättet mir doch mal sagen können wenigstens, dass es diesen Beacon gibt. Was hätte ich alles rausfinden können? Und dann sagen die auf der anderen Seite, was sehr richtig ist, nämlich, ja, ohne den Cypher hättest du doch eh nichts verstanden. Denke ich mir, ja, das stimmt. Aber wo kommen eure technologischen Sprünge dann her? Ihr konntet damit doch eigentlich auch nichts anfangen.
Die hatten halt vielleicht auch einen eigenen Cypher von ihren Proteanern, weißt du? Von den Proteaner-Propheten früher. Und so.
Aber
also nicht, dass sie es erklären würden.
Die Proteaner geharvestet, als die Asari alle noch klein und schnuckelig
waren. Ja,
aber
da haben sich vielleicht der ein oder zwei Proteaner bei ihnen versteckt. Jetzt frag doch nicht so neunmal klug
nach. Aber Jarek ist doch der allerletzte.
Ja, jetzt schon. Damals sind die ja gestorben.
Oh.
Ja, jetzt frag doch nicht so neunmal klug hinterher. Willst du einfach etwa, dass deine Science-Fiction Sinn ergibt oder was?
Ich hab das Gefühl, da wurde mal schnell irgendein Beacon irgendwo hingestellt und Dinge erfunden.
Du meinst Beacon aus dem Hut, oder was?
Ich glaube schon.
Also Entschuldigung mal, so viele Hüte, so viele haben wir gar nicht. Ja,
das sind vor allem ziemlich tiefe Hüte. Ja. Vor allem auch dieser Beacon, der ist versteckt in einer Statue von dieser Antame oder wie diese asarische Göttin heißt. Atame heißt sie. So. Und dann aktivieren wir da ein paar Relikte in diesem Tempel und dann bricht diese Statue auseinander und gibt diesen Beacon frei. Und ich denke mir so, aber ich dachte, den haben die ganze Zeit schon heimlich in Gebrauch. Bauen die Statue dann jedes Mal neu, wenn sie ihn benutzt haben? Bricht es auseinander?
Schon wieder so neunmal klug hinterhergefragt. Jetzt lass doch die Wege der Asari sind unergründlich.
Wieso ist der nicht in irgendeinem Keller versteckt, sondern in einem Tempel, einem Heiligtum? Und auch wenn diese Religion nicht mehr so im Gebrauch ist, gibt's doch bestimmt noch Leute, die da gerne hinpilgern wollen.
Also bloß weil du es nicht verstehst, heißt das noch lange nicht, dass es dumm ist.
Okay, ich sag ja nur, ich habe Fragen.
Es gibt Gründe, ja, Gründe, die sind aber geheim.
Wege der Asari sind ja, so unergründlich wie die des Illusive.
Also ja, es sind viele Sachen einfach, die sind einfach zu hoch für dich, Shepard. Das musst du nicht verstehen, weil wer hätte es denn? Shepard sagt sogar, niemand würde damit rechnen. Ich meine jetzt außer Cerberus, die statt uns dann den Beacon klauen am Ende der Mission, aber außer uns und Cerberus und den Asari würde niemand damit rechnen, dass da der Beacon ist. So, weil quasi da rechnet keiner damit, dass dort der Beacon ist, von dem er nicht weiß, dass der überhaupt existiert. Aber da rechnet er nicht damit.
Hidden in plain view.
Ja, da versteckt man große Dinge am besten, wichtige Dinge. Hidden in plain sight und so. Mhm.
Ja, das ist wie in Men in Black, wo das eine Ding aus der Weltausstellung ist, in Wirklichkeit ein richtiges UFO.
Ja, und das ist wie weißt du, mein Burgler in Lord of the Rings Online, mein kleiner Hobbit-Burgler, den ich gespielt habe, der hatte auch einen Skill namens Hide in plain sight. Wenn man den gedrückt hat, wurde er unsichtbar.
Na, aber ist das nicht das Gegenteil? Okay, egal.
Was? Ja. Jetzt fragt er schon wieder so neunmal klug hinterher. Also ich find dich ein bisschen impertinent heute, weißt du? Einfach mal der weitest entwickelten Spezies in der Galaxis einfach glauben. Einfach mal glauben.
Das ist der Sexismus in mir. Da komme ich nicht drauf.
Ja, wenn das Kerle wären, hättest du schon längst gesagt, wenn der Asari das sagt.
Genau. Gute Lösung, echt? Bros.
Mein Gott, wieder der Wolter, wieder den Asari alles mansplainen, du. So bist du halt.
So ist es einfach.
So ist er halt.
Auf jeden Fall, ne, Beacon bricht aus dieser Statue hervor und noch eine Protean-Expositions-VI ist da drin versteckt. Und dann fragen wir die doch mal, hier, dieser Catalyst, was denn damit? Hä? Was hat's denn damit auf sich? Denn deswegen sind wir ja eigentlich unterwegs. Ne? Wir wollen eigentlich ganz gerne wissen, was ist dieser Catalyst, wo kriege ich den, weil mein Crucible, der könnte den noch ganz gut gebrauchen. Und die ist dann dabei, erklärt uns, sagt so, hier, ne, der Crucible, der wurde damals zerstört durch Sabotage von indoktrinierten Proteanern. Und er sagt auch, die Reaper, die sind nur Diener irgendeines Zerstörungspatterns, die haben aber anscheinend auch quasi eine Chefebene oben drüber. Der Crucible, sagt er, ist kein reines Proteaner-Design, sondern der ist ein uraltes Ding. Das wurde über mehrere Zyklen von mehreren organischen Zivilisationen quasi weitergereicht und die Proteaner waren nur die letzten, die daran gebaut haben. Und dann will er uns gerade sagen, was der blöde Catalyst ist. Und dann bricht er ab, weil er sagt, oh, ich merke, hier ist aber jemand Indoktriniertes anwesend, ich schalte mich ab. Und dann kommt der Kai Leng wieder.
Ja. Und auch das ist kein Moment, wo man davor sitzt und sagt, boah, Kai Leng, du Arsch, ja, jetzt bist du ein effektiver Bösewicht, weil ich kann dich überhaupt nicht leiden, sondern man sitzt davor und sagt, nicht der nur wieder. Ach, aber bis dahin, erstmal sagt ja die Proteaner KI oder VI sowas wie ein, ja, komm, aber ihr seid eh zu schwach, ja, ihr, weißt du, selbst wenn ich dir sag, was der Catalyst ist, ihr könnt doch eh nichts damit anfangen, wo ich mir denke, dann sag's halt einfach, what could possibly go wrong, aber erstmal faselt er so lange hinterher und wir müssen ihn als Shepard versuchen, davon zu überzeugen, ja, dass in diesem Zyklus doch vielleicht alles anders sein könnte, ja, auch wenn die Zerstörung quasi buchstäblich vor der Haustür gerade stattfindet, wo irgendwie zig Reaper Thessia in Schutt und Asche legen und dann macht diese Proteaner VI, fängt erstmal das Diskutieren an. Wo ich auch gesagt habe, hier, du bist eine scheiß VI, gib the Catalyst her und alles ist gut. Aber nein, er muss ja noch quasi lange genug stallen, um von Cerberus geklaut zu werden.
Ja. Was dann tatsächlich passiert, ne? Also der Kai Leng kommt an, dann hat er den Elusive Man nochmal als Hologramm dabei. Der darf auch nochmal ein paar komische, vage Sachen sagen. Die Reaper, die, wenn die alles organisches Leben auslöschen wollten, dann hätten die das ja in früheren Zyklen schon so richtig komplett machen können. Aber die wollen ja nur irgendwas kontrollieren und die haben auch schon irgendwie recht und bla 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 bla. Und dann Bossfight.
Und dann Bossfight mit Kai Leng, den ich relativ schnell runtergeschossen habe und dann dampft er aber ab und sagt seinem Gunship, das er dabei hat, sagt er vorher noch, hier zerschieß mal hier die Säulen des ganzen Tempels, dann bricht alles zusammen, wir fallen in ein Loch rein, können uns im letzten Moment noch retten und in der Zwischenzeit schnappt sich der Kai Leng halt die ganzen Daten aus diesem Proteaner-Beacon und dann ist der Beacon gewissermaßen leer gesaugt und er hat den Rest gelöscht und wir stehen mit absolut leeren Händen da. Und plotstrukturell, das ist das eigentlich Interessante an dieser Mission, in der die relativ kurz ist und in der bis auf diese Enthüllung, oh, die Asari hatten da diesen Beacon die ganze Zeit, von dem sie niemandem was gesagt haben, die halt längst nicht so stark ist, wie sie hätte sein können, finde ich, weil eigentlich finde ich die Idee eine ganz nette, aber sie hat halt 0,0 Auswirkungen auf irgendetwas, auch nicht darauf, wie ich jetzt die Asari sehe oder irgendwas in der Vergangenheit irgendwie anders sehe. Es ist halt wirklich der Beacon aus dem Hut leider wieder, der deswegen ziemlich verpufft. Also ich glaube, sie setzen ihn ein und man merkt es ja auch in der Inszenierung, das soll was sein, wo man davor sitzt und sagt, wow, die Asari, die haben es aber faustdick hinter den Ohren, das hätte ich ja nie oder so von denen gedacht. Und ich saß halt die ganze Zeit da und habe die Achseln gezuckt. Aber was das strukturell ja eigentlich sein soll, ist die Mission, wo Shepard so kurz davor ist, ja, das letzte fehlende Glied in der ganzen Kette zu finden, die er jetzt schon aufgezogen hat mit dem Crucible und dem Bau des Crucibles. Jetzt fehlt nur noch dieses letzte Stückchen, dieses letzte Mosaiksteinchen, das letzte Puzzleteilchen der Catalyst und den schnappt ihm Cerberus mit dem bösen Kai Leng in letzter Sekunde weg und dann ist ja Shepard am Ende der Mission auch total down. Und wenn man sich die Zeit nimmt, mit ihm ein bisschen über die Normandie zu laufen und mit Leuten zu reden, dann sagen die alle, Shepard, geht's dir gut? Vielleicht legst du dich mal wieder ein bisschen hin, ein bisschen ausruhen, ja, der Krieg hat auf uns alle blöde Auswirkungen und so weiter. Und das soll halt der Moment sein, den man auch aus vielen Filmen kennt, wo der Protagonist und der Held irgendwie kurz davor sind, alles hinzuschmeißen. Das hat doch alles eh keinen Sinn, das geht doch alles eh nicht mehr. Und Shepard sieht man dann auch im Anschluss an die Mission, dass dieses Terminal, auf dem sich der Admiral Hackett immer meldet, das blinkt und piept schon die ganze Zeit. Aber Shepard will nicht rangehen, weil sie in meinem Fall, dem Hackett nicht unter die Augen treten will und ihm sagen will, dass eigentlich alles verloren ist. Dieses Ding, also diesen Trope letztlich, den will Mass Effect 3 hier unbedingt spielen. Und ich weiß nicht, warum sie den an der Stelle spielen wollen, weil ich saß so ein bisschen davor und dachte mir ein, das ist nicht mein Shepard, weißt du? Das ist, von allen Sachen, wo sie bislang hätte in 2,5 oder 2¾ Spielen schon mal hinschmeißen können, ist das noch nicht mal der schlimmste Moment, an dem wir uns schon je befunden haben. Also ich finde, das wirkt künstlich und forciert.
Ja, sie wollen diesen Low Point, ja, dieses Rock Bottom wahrscheinlich auch in Verbindung mit, ne? Also Shepard wird geschlagen von Kai Leng, ja, der jetzt auch noch so arrogant hier ihm spöttische Dinge sagt und sich verpisst, hat ihm das unter der Nase weggeschnappt, sagt, ah, siehste, ich bin doch besser als du, bin der Allertollste. Thessia, die Heimatwelt der edlen Asari, völlig vernichtet, ja, du konntest nichts dagegen tun und alles, was du da gemacht hast, war auch noch für die Katz. Du hast ja auch noch hier die, wie heißt sie, Lieutenant Kurin, hast du ja noch gesagt, so, hey, du kannst deine Truppen nicht zurückziehen, ich muss zu diesem dummen Tempel und egal, wer dabei drauf geht, und das war alles für nix, und jetzt bist du halt total frustriert. Aber ich habe auch gedacht, so, das ist so, ne, ist ja auch nichts Relevantes passiert mit Figuren, die mir tatsächlich was bedeuten, sondern das ist halt die nächste Heimatwelt, die irgendwie kaputt gebombt wird. Da hätte ich auch schon bei den Turianern sitzen können und sagen, ja, scheiße.
Ja, und bei den, also die Turianer sind mir sowieso via Garrus und so weiter natürlich eh immer ein bisschen näher als die Asari, die ich von Anfang an als die langweiligste dieser ganzen Rassen offen gestanden empfunden habe. Und das hilft jetzt natürlich an der Stelle nicht, wo ich total down sein muss, damit ihre langweilige Heimatwelt jetzt nicht mehr ist. Und sie versuchen das ja dann wieder über Liara zu machen. Also Liara ist ja auch im Anschluss an diese Mission ebenfalls am Boden zerstört. Es gibt so eine kleine Szene, wenn man in das Crew-Abteil der Normandy kommt, dann war bei mir Tally und Garrus waren am Reden, ey, sollte mal einer von uns mit Liara reden? Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich da sagen soll. Und dann kann man Shepard sagen, komm, ich kümmere mich, ich gehe mal hin. Und dann kann man mit ihr quatschen und kann sie auch ein bisschen aufbauen, weil immerhin jetzt ihre Heimatwelt ja gerade in Schutt und Asche gelegt wird. Man muss sie auch mitnehmen in der Mission und sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie halt nichts unternehmen konnte, um ihrer Spezies zu helfen. Und dann plötzlich ist aber mein gerade noch selbst Down Shepard auch schon wieder voll in Shepard-Form und sagt, ja, Liara, aber wir können uns, weißt du, solange noch einer von uns lebt, solange noch ein Asari da ist, ja, dann können wir diesen Krieg und so weiter immer noch gewinnen, ja, kaum ist er aus dem Ding raus, ist er wieder so, oh, ich bin wieder Emo Shepard.
Hat er sich halt einmal zusammengerissen.
Ja, aber ich finde halt, es hätte gereicht an der Stelle einfach Liara, die auch viel mehr Beziehung dazu hat. Also das finde ich ja ganz okay, aber diesen One-Two-Punch mit erst ist Shepard so down und dann ist Liara so down und das ist der Tiefpunkt. Und ich empfinde den halt nicht als klar. Im strukturellen Sinne ist es der Tiefpunkt, ja, weil eigentlich haben sie jetzt verloren. Weil der Catalyst ist jetzt unauffindbar. Wenn nicht, ja, meine Liebschaft hier, ich weiß schon, mit wem ich anbandle, hier meine Trainer um die Ecke kommt, ja, und quasi ein Signal aus dem Hut zieht. Also da, wo gerade der Beacon drin war, ist jetzt das Peilsignal von Kai Leng drin und so können wir ihm doch auf die Schliche kommen noch. Und dann ist Shepard auch gleich wieder die alte Shepard an der Stelle. Aber diesen kurzen Moment des Downseins, den sie so dringend an der Stelle inszenieren wollen, Ich finde den nach wie vor für meine Shepard völlig unpassend.
Er wirkt zumindest nicht. Also das, ich sag mal, das ist schon okay, ne? Man kann halt auch sagen, so, ja, das summiert sich halt auf und jetzt ist halt der Stress auf einem Level, wo er sagt, jetzt bin ich mal down. Aber da, der emotionale Funke springt nicht über. Also zwei Dinge übrigens sind ja auch noch, ne? Also die habe ich vorhin mal so ganz schnell runter referiert, aber zwei wichtige Enthüllungen auch für den weiteren Fortgang der Geschichte sind ja passiert. Nämlich einmal eine wichtige Enthüllung, die dafür sorgt, dass man sich hinterher eher noch mehr am Kopf kratzt, nämlich die Information, dass dieser Crucible etwas ist, das quasi über mehrere Reaper-Zyklen hinweg weitergereicht wird, sozusagen. Die Proteaner waren jetzt nur die Letzten, die an dem Ding weitergebaut haben. Ist quasi also eine Koproduktion über mehrere Generationen organischen Lebens hinweg. Und das andere halt, oh, die Reaper haben vielleicht irgendwen oder irgendwas, das sie kontrolliert oder dessen Befehle, Pläne sie ausführen. Und letzteres, das ist ja etwas, was dann aufgegriffen wird im eigentlichen Ende des Spiels.
Nee, eigentlich wird es erst nur im Leviathan-DLC aufgegriffen, tatsächlich.
Naja, also das komische Kind am Ende gibt ja zu verstehen, dass die Reaper seinen Plan ausführen.
Ja, aber was das für ein Plan genau ist und wer dieses Kind wieder gemacht hat und so weiter, also deswegen finde ich halt den Leviathan-DLC, zu dem wir dann wahrscheinlich nächste Folge kommen werden, ziemlich essentiell auch nochmal, nicht weil er besonders gut ist, sondern insbesondere, weil er halt das notwendige Lore noch mitliefert, das eigentlich schon ins Hauptspiel gehört hätte, nämlich wie die Reaper und das kleine Kind überhaupt erst auf solche Ideen kommen und was es mit diesem Catalyst so alles auf sich hat, der sich dann als diese Repräsentation eines kleinen Kindes eben herausstellt. Dass die Reaper noch von irgendetwas gesteuert sind oder so, das finde ich jetzt an der Stelle zumindest und fand ich auch nie so als jetzt herausragende Information, weil man sich ja sowas schon denkt. Also ich meine, außer sie wollen sagen, keiner kann erklären, wo die Reaper herkommen. Die waren einfach schon immer da, wir wissen es nicht mehr, was ja ein bisschen langweilig wäre. Also ich finde an der Stelle, wenn du das zum ersten Mal spielst, ist eigentlich die große Enthüllung, auf die wartest. Was sind die Reaper, was wollen die Reaper und sozusagen in wessen Auftrag sind die unterwegs? Machen sie das, weil sie das wollen oder machen sie das, weil denen das irgendjemand sagt oder weil denen das irgendjemand einprogrammiert hat? Und da diese Information, okay, dass auch die Reaper nicht einfach mal Hallihalla, wir sind da gesagt haben und einfach im Universum aufgetaucht sind, das finde ich da noch nicht so so eine herausragende Information, weil ich darauf eigentlich die ganze Zeit warte, dass sowas mal kommt. Und hier wird's ja auch einfach nur angedeutet, da ist irgendetwas oder die führen irgendeinen Plan aus, der uns allen, auch den Proteanern, zumindest fremd gewesen ist und von dem keiner weiß, warum sie das eigentlich machen. Aber die andere Sache mit dem an der Waffe, an dem Crucible arbeiten jetzt halt schon, man weiß es nicht, wie viele Zyklen und seit wie vielen Millionen Jahren immer alle 50.000 Jahre an dem Ding geschraubt wird. Das ist halt so wieder so ein typischer Fall von, das wirkt so, als hätte jemand gesagt, ey, wäre es nicht cool, wenn an dem Crucible einfach schon seit 50 Millionen Jahren gebaut werden würde, immer in jedem Zyklus neu, jeder Zyklus baut immer oben was drauf, aber keiner schafft es, den Catalyst zu finden, bis Shepard, und haben alle gesagt, cool, und niemand hat gesagt, aber warte mal, da müssten wir echt viel erklären. Wie geht das? Und
ja, also letzteres ist eine Entscheidung, die ihnen auf jeden Fall auf die Füße fällt. Ich finde, das mit den Reapern ist schon für mich jetzt eine neue Information an dem Punkt. Und auch die ist eigentlich dumm. Die Reaper, so wie ich es bisher mitbekommen habe, fand ich immer, sind halt diese seltsame Maschinenrasse. Die machen das alle 50.000 Jahre. Die Motive der Reaper sind unergründlich. Das sagen die Reaper ja selber immer, ne? Würdest das eh nicht verstehen, so nach dem Motto. Sie sind offensichtlich irgendwie Individuen, also, ne, oder gibt es unter ihnen? Es gibt ja Sovereign und Harbinger. Sie haben ja irgendwelche Namen. Und das hätte ehrlich gesagt gereicht. Die Idee mit, da gibt's auch noch etwas, das die Reaper kontrolliert. Also, das hätte schon funktionieren können. Aber nee, wie sie es dann machen, nicht.
Nee, niemals hätte es bei mir funktioniert. Never ever. Wenn ich das 3 Spiele gespielt hätte und am Ende wäre es dabei geblieben, bei den Motive der Reaper sind unergründlich, hätte ich gesagt, das ist ja noch ein schlechteres Ende als das, was sie eingebaut haben. Sie haben es geschafft, die Motive halt denkbar, also quasi das denkbar lahmste und Deus Exigste und so weiter auszuwählen, weil sie auch das wesentlich bessere Ende eigentlich, zumindest zu einem gewissen Teil, in ihren DLC ausgelagert haben. Aber nein, das hätte nicht funktioniert. Also dann, wenn du mir 3 Spiele hier mit den Reapern und alle 50.000 Jahre bringen die alles organische Leben der Galaxis um, musst du mir am Ende erklären, warum die das machen. Und das ist halt entweder, weil sie fremdmotiviert sind oder weil sie eigenmotiviert dazu sind, aber ihre Gründe dürfen nicht, finde ich jetzt, unergründlich bleiben, weil dann käme ich mir verarscht vor. Das will ich wissen.
Da können wir drüber diskutieren, wenn wir zum Ende kommen.
Ja, genau.
Ich hätte das auf jeden Fall besser gefunden.
Ja, also als das, was sie am Ende gemacht haben. Aber da werden wir dann eben beim Ende nochmal näher drauf eingehen. Also ich finde hier zumindest diesen, zum ersten Mal ja eigentlich wirklich diese Information, auch wenn man nicht so ganz versteht, weiß das der Proteaner oder denkt diese Proteaner VI das jetzt auch noch, weil hier werden ja gerne mal, Mass Effect geht ja gerne mal hin und wirft dir etwas als Fakt vor, das ist aber eigentlich die ganze Zeit nur als, ja, das hat mir jetzt einer mal gesagt, weiß ich, der hat nicht gesagt, wir wissen das, weil wir das da gefunden haben oder studiert haben, sondern hier wird ja häufig als historischer Fakt sozusagen was präsentiert, wo man jetzt davor sitzt und sagt, soll ich das glauben? Ist das glaubwürdig? Und in dem Falle wirkt das schon so, wie diese VI soll jetzt eine Autorität sein auf diesem Gebiet und wir sollen das an der Stelle glauben, aber man kann natürlich auch immer sagen, naja, das haben die Proteaner vielleicht auch nur gedacht. Also, ja. Ich find interessant, wie das Spiel mit Fakten umgeht. Also, das haben wir ja häufig bei der Wissenschaftsgeschichte und mit Liara und so weiter schon gehabt. Das wird mir als Fakt etabliert, weil Liara so ein Gefühl hat. Und das reicht dem Spiel häufig, als eine Person sagt dir das, und das reicht auch Shepard, der fragt auch nicht, woher weißt denn du das? Also bei vielen Sachen, wo man jetzt einfach fragen würde, wenn mir das jemand sagen würde, hätte ich direkt 10 Nachfragen. Aber zumindest mal 3, so, woher weißt denn das? Ja, auf was basiert denn diese Annahme? Aber hier hast du halt sehr häufig, dir wird was gesagt, Schlucks.
Ja, das ist aber tatsächlich, das ist eines der kleinen Vergehen. Also, ne, nachdem wir ja schon unterwegs sind, das Ding sie zu bauen, das dann irgendwas macht, für das wir aber ein anderes Ding sie noch brauchen, von dem keiner weiß, was es ist.
Genau, das ist ja, aber alles, all das wird mir ja als, so ist es jetzt. Also, das ist ja einfach, das ist ja alles quasi unter diesem einen Hub subsumiert, nämlich irgendjemand, der eine vermeintliche oder tatsächliche Autorität auf dem Gebiet ist, in dem Fall Liara sagt, das Ding können wir bauen und das ist eine Waffe, die hilft bestimmt. Dann sagen wir, ah, jo, dann machen wir das. wo, weißt du, was sind denn genau diese Pläne, wo hast du die Pläne her, warum sind die vorher nicht aufgetaucht und so weiter, wie können wir das denn überhaupt bauen, wenn wir gar nicht wissen, was es tut und so, egal, die Liara hat gesagt, wir bauen es, also bauen wir es. Und das zieht sich ja so wie ein roter Faden letztlich, insbesondere durch Mass Effect 2 und dann insbesondere durch 3, ist, du kriegst einfach irgendwas gesagt, so ist es jetzt, und dann sagt der Shepard, gut, dann ist es jetzt so.
Ja, so ist es dann ja auch.
So ist es halt.
So ist es dann ja auch. Ja, hat sich ja bewährt. Genau. Oder wird sich dann ja in der Hinsicht, aber egal. So, also die gute Samantha, die hat hier das Shuttle von Kai Leng so grob orten können. Da ist dann irgendwo ein Störsender aufgetaucht. Und dann hat sie gesagt, so, okay, ne, da, wo dieser Störsender ist, da sollten wir vielleicht mal auch noch mal vorbeischauen und gucken. Man kann auch noch mal mit dem guten Admiral Anderson skypen. Der gibt uns dann auch noch mal einen Pep-Talk und sagt uns, dass es auch mal vorkommen kann, dass man dazu halt auf die Fresse kriegt. Und dann muss man sich halt so ein bisschen berappeln und weitermachen. Und dann sagt uns das Shepard so, gut, jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Auf geht's hinter Kai Leng her. Und dann stellt sich raus, oho, es geht zurück zu Horizon, zu dem Ort, wo wir das letzte Mal Kaden wieder getroffen haben, weil die Collectors dort angegriffen haben. Dort hat Severus anscheinend so gut gefallen, dass sie dort eine Basis errichtet haben.
Wer hat wo eine Basis errichtet?
Severus, auf Horizon.
Ja, aber das wissen wir ja noch nicht.
Ja, wir fliegen doch dahin und dann sehen wir's.
Ja, aber wir wissen ja nicht, dass das eine Cerberus-Basis ist. Es ist ja im Gegenteil, dass uns die ganze Zeit das Spiel präsentiert, auch vorher schon, wenn man an der Citadel ein bisschen aufpasst, dass das hier Sanctuary ist, ein Refugium für Kriegsflüchtlinge. Nichts mit Cerberus am Hut haben. Also eigentlich sollen wir, glaube ich, an der Stelle zuerst mal denken, was macht denn der Kai Leng dort? Und dann ist ja die große Enthüllung, das ist gar kein Refugium für Kriegsflüchtlinge gewesen, zumindest nicht so, wie die Kriegsflüchtlinge das vorgestellt haben, sondern das war in Wahrheit eine Tarnkappen-Cerberus-Einrichtung, um die Leute zu Husks zu machen, um Reaper-Kommunikation und Indoktrination zu erforschen.
Genau. Ah. Ja. Aber das ist jetzt, sag ich mal, ein Mysterium, das sie jetzt nicht irre lange aufrechterhalten. Also wir wissen, der Kai Leng ist dahin verschwunden, da gibt's irgendeinen Störsender, jetzt gucken wir uns das mal an und dann landet man da und dann hast du das Gefühl, du gehst 3 Schritte und dann kommt ein Video von, warte mal, als erstes erfahren wir, Mirandas Schwester hängt da auch ab, anscheinend. Und dann gibt's auch ein Video von Miranda selbst, die offensichtlich vor uns schon eingetroffen ist. Und da wird dann schon gesagt, oh, das ist kein Flüchtlingscamp, sondern eine Cerberus-Facility.
Genau, von ihrem Vater angeführt. Also das bedingt natürlich, dass Miranda noch lebt. Ich glaube sogar auch, wir müssen vorher die kleinen Miranda-Quests gemacht haben, damit die dort auch auftaucht, beziehungsweise die Mission tatsächlich überleben kann. Ich glaube, davon hängt
Letzteres.
Das ab.
Letzteres. Ja. Ich habe nämlich ihre vorige Questlinie nicht fertig gemacht. Hab zweimal mit der zwar gequatscht und so, und die hat immer gesagt, sie meldet sich irgendwas, aber sie kommt schon klar. Also man kann Miranda vorher treffen. Und die sagt, oh, der Vater, der böse Vater, ist wieder hinter der Schwester her. Oh, da muss was passieren. Und wir sagen immer so, ja, soll ich was helfen? Und am Anfang sagt sie, nee, alles, das mache ich schon. Und dann geht's wahrscheinlich am Schluss noch so weiter, dass sie dann irgendwann doch sagt, Shepard, jetzt könnte ich mal Hilfe gebrauchen. Und den Teil habe ich aber nicht gespielt.
Ach, da hat er sie wieder hängen lassen. Da hat er sie wieder hängen
lassen. Und dann habe ich mir gedacht, alles richtig gemacht.
Da hat er sie wieder hängen lassen. Die arme Frau. Tja, also bei mir hat sie natürlich überlebt, weil ich kümmere mich um meine ehemaligen.
Siehste? Was? Siehste? So, wer von uns beiden hat jetzt das bessere Ergebnis?
Ich mag Miranda. Ich habe nichts gegen Miranda.
Sag jetzt auf einmal mögen wir hier Miranda.
Also ich hatte noch nie was gegen Miranda. Du findest ja auch immer die Hälfte deiner Crew scheiße. Weißt du, musst dich auch mal lernen, an deine Crew auch mal anzupassen. Du musst halt einfach, du bist mir ein toller Commander. Ja, alle Leute landen in der Luftschleuse, beziehungsweise da unten in dem Trash-Compactor bei Said in Mass Effect 2.
Ja, hallo? Das ist Service-Personal, denen ist doch eh nicht zu trauen, haben wir doch jetzt gesehen.
Was ich an der ganzen Mission halt relativ spannend finde, oder zumindest bemerkenswert, TM, wir haben es jetzt beide schon ganz gut zusammengefasst, doch das ist letztlich eine Mission, in der relativ vergleichsweise wenig passiert, außer eben dieser Enthüllung, oh, das große Refugium, das wir vorher schon häufiger gehört haben. Ich habe es, glaube ich, auch letzte Episode erzählt, wo wir dann zum Beispiel mitkriegen, da geht eine Asari mit ihren beiden Kindern, soll dorthin gehen, ihr turianischer Mann will sie dorthin schicken und das wird auch nahegelegt, dass sie dorthin gegangen sind, weil sie sich dort in Sicherheit befinden sollen. Und Cerberus jetzt quasi in dem perfidesten Trick, den sie bislang angewendet haben. Also ich meine, die sind ja nun wirklich, also so schnell, vom Paulus zum Saulus, nachdem sie vom Saulus zum Paulus geworden sind, ist jetzt echt noch keiner geraten. Aber hier nehmen sie dann Frauen und Kinder natürlich insbesondere. Es gibt sogar einen Datapad mit ein bisschen Hintergrundinformationen, wo man irgendwie feststellt, dass die Kinder sogar anscheinend besser geeignet sind, für die Integration, wie es dann dort euphemistisch heißt. Und dort nehmen sie offensichtlich Zivilisten, aber sehr wahrscheinlich halt häufiger Frauen und Kinder und verwandeln die absichtlich in Husks, um eben mit der Speerspitze Wissenschaftler Mirandas Vater daran zu forschen, wie man die Reaper, wie man Reaper-Kommunikation entschlüsselt und insbesondere die Indoktrination und wie man es schaffen kann, quasi das zurück auf die Reaper zu spiegeln und anzuwenden und die Reaper unter Kontrolle zu bringen. Und dazu haben sie eben diese Front aufgebaut, dieses Refugiums namens Sanctuary, in dem die Kriegsflüchtlinge alle willkommen sind und in dem sie sicher sind vor den Wirren des Reaper-Kriegs dort draußen, was in Wirklichkeit geworden sind, wurden zu Husks verarbeitet. Das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee und natürlich auch wieder was extrem Perfides, aber das geht sehr holter die Polter und dafür etablieren sie leider das Sanctuary zu sehr am Rande, finde ich, bis dahin. Also beim ersten Mal spielen, das weiß ich noch, da hatte ich halt wenig von diesem Sanctuary, auch aus diesen Nebendingern, ab und zu hörst du mal eine kleine Durchsage und so an der Citadel, aber da ist einfach ein bisschen zu wenig etablieren an der Stelle, damit das so richtig zündet, also wenn du vorher vielleicht mal dort gewesen bist, wenn du mal selber Leute dorthin geschickt hättest, auch wieder so eine verlorene Chance, weißt du, wenn mir das am Anfang des Spiels ein bisschen etabliert wird, so, da gibt es das jetzt und vielleicht, was weiß ich, der Admiral Hackett oder so oder der Anderson, die sagen davon Bescheid und dann habe ich in 2 oder 3 Missionen als gutes Ende, habe ich Leute nach Sanctuary geschickt, hey, da seid ihr in Sicherheit und so weiter, jetzt kommt raus, ihr habt auch mich die ganze Zeit verarscht, dann hätte das echt cool sein können, aber das ist halt mal wieder leider Gottes sehr holter die Polter.
Das fängt, finde ich, ganz gut an, mal wieder. Ich glaube, diese Art von so Spukhaus-Missionseinstieg, das haben sie ja jetzt wahrscheinlich, das ist das 6., 7., 8. Mal oder so, dass sie das machen, kommst du hin, alles ist verlassen, was ist denn hier los? Und das machen sie wieder an sich erstmal ganz nett und du denkst dir so, okay, das ist hier ein Ding, das wurde propagiert als ein Rückzugsort, ein Fluchtpunkt, eine Oase der Sicherheit und die Leute wurden hierhin gelockt in ihr Verderben. Warum? Und dann, ne, und auch du hast so deine Begleiter dabei, die kommentieren das dann auch und dann sagt Garrus, was geht hier nur vor? Und Tali sagt, Mensch, das sieht hier irgendwie teilweise nach Reaper-Technologie aus. Und dann kommt die Auflösung und es so, Cerberus hat angefangen, diese Flüchtlinge in Husks zu verwandeln. Also wieder, also das finde ich halt, ist halt so, schon wieder Cerberus und die Reaper-Tech und so, ist halt irgendwie nicht wahnsinnig spannend und dann kommt ja raus, okay, was die machen, ist, dass die mit diesen Experimenten wollen sie irgendwie entschlüsseln eben, wie diese Reaper-Indoktrination funktioniert, um sich das selber nutzbar zu machen. Und ja, das passt schon zu dem, was zumindest jetzt innerhalb des dritten Teils erzählt wurde, was so die Pläne sind des Elusive Man und so, aber die Auflösung ist halt irgendwie so ein bisschen lahm. Dann wird da Miranda und der Vater auch noch reingeschmissen, weil irgendwie inzwischen halt einfach alles dann noch zusammenhängen muss mit den Figuren und ihren Geschichten aus dem zweiten Teil. Und da war ich dann leider wieder raus.
Ja, also das Puzzleteil der Miranda mit ihrem Vater und ihrer Schwester Oriana, von der wir, glaube ich, nie erfahren, was die dort macht. Also ist die irgendwie Teil des Teams ihres Vaters? War die dort als Flüchtling?
Die ist nach Sanctuary einfach gegangen.
Okay. Und die hatte halt einfach Glück, dass ihr Vater dort der Oberchef war und deswegen wurde sie nicht verhaskt.
Vermutlich.
Okay. Also der Teil, der wirkt wirklich so richtig reingeprügelt mit einem Hammer in ein nicht passendes Puzzle irgendwie rein, frei nach dem Motto ist, in die Mission muss jetzt Miranda, da passt sie noch am wenigsten schlecht oder so. Und irgendwas müssen wir jetzt auch noch mit Miranda machen und dann wird die da halt reingeschaufelt. Also das hätte es nicht gebraucht. Aber es ist halt drin, wie du schon gesagt hast, weil wir müssen ja die ganzen losen Enden noch irgendwie verteilen. Ich finde jetzt auch.
Das ist sogar wieder was aus den Comics drin, ne? Da findest du ja Locks und geht's um diesen Paul Grayson,
ja.
Ne, und sowas und ich so, das ist doch irgendeine wichtige Figur, aber ich habe keine Erinnerung und dann guckst du nach und dann stellst du fest, es gibt Comics und Paul Grayson ist so ein Red Sand Drogenabhängiger, der hat früher mit dem Elusive Man zusammengearbeitet, da gibt es Backstories und deswegen ist halt auch das wieder da drin, ja, also das ist der Fanservice für das erweiterte Universum. Und das ist so erkennbar, finde ich, weil du siehst das und dann das wirkt so ein bisschen hervorgehoben, dieser Paul Grayson, ja, du merkst schon so, das Spiel legt ihn auf so ein kleines Silbertablett und hält ihn dir hin. Nur in dem Fall sitze ich da und denke mir so, was ist das? Kann man das essen? Das Spiel so, ja, hä? Und das ist halt alles,
Ja, ich finde jetzt auch die, natürlich in dem Moment, wo du merkst, oh, die werden dort zu Hass gemacht, ist halt Insta-boring, weil das ist jetzt das wieviel tausendste Mal, dass irgendjemand zu Husks gemacht wird. Also mach doch mal, weißt du, auch da so ein bisschen die, ja komm, machen wir sie zu Husks. Das ist die faule und die leichte Alternative. Viel interessanter hätte ich es natürlich gefunden, wenn man sich hier einfach ein bisschen was Neues ausgedacht hat für die Mission, was eben mit den Leuten passiert, die man eben, auf die man eben diese Reaper-Indoktrination loslässt oder an denen man sie eben erforscht. Also vielleicht irgendwie so eine Horde, spooky Reaper-Kinder oder so, wäre ja alles, also da wäre ja vieles gegangen und sie entscheiden sich halt für die langweiligste Nummer, also an der Stelle bin ich bei dir. Ich finde trotzdem diese ganze Idee, dass hier Cerberus quasi die Zivilisten wegerntet, ein bisschen so wie die Reaper auf der Erde die Menschen wegerntet, das finde ich eigentlich ganz nett und mit dieser Front eben des vermeintlichen Refugiums, das sich als Todesmaschinerie herausstellt, da hätten sie halt deutlich mehr machen können. Also insbesondere, wenn es dann eben am Schluss sind, und sind alle Husks geworden, jetzt muss auf Husk schießen, so again. Was ja. Wir aber noch an
der auch der Vater ist halt jetzt auf einmal einfach nur ein weiterer böser Cerberus-Wissenschaftler eigentlich. Und wir lernen das ja jetzt aus zweiter Hand immer kennen, ne? Miranda, die erzählt von ihrem Vater, der auf der Suche nach genetischer Perfektion seine eigene Dynastie perfekter Kinder erschaffen wollte. Ne? Deswegen hat sie die Schwester quasi entführt, um sie in Sicherheit zu bringen vor dem Vater. Und Miranda ist das Ergebnis seiner Experimente. Man hatte immer das Gefühl, dass der Henry Lawson, also der Vater von Miranda, ist so ein eigenständiger, autonomer Agent. Ja, der verfolgt seine eigenen Ziele, der hat sein eigenes Zeug, der ist sein eigener Bösewicht. Und jetzt wird er auch unter diesen Cerberus-Mantel rein subsumiert.
Gut, ich meine, alle menschlichen Bösewichte in dem Spiel sind ja dann letztlich irgendwie Cerberus-Bösewichte. Aber man hat vor allen Dingen die ganze Zeit so den Eindruck, der ist irgendwie so ein riesiger Wirtschaftsbonze, weißt du, so einen Bill Gates oder so einen.
Ja, ist ja auch ganz eindeutig so gesagt. Also, das erzählt ja die ganze Zeit, der Vater hat quasi endlose Ressourcen, die er auf die Suche der Schwester verwendet.
Genau, und am Schluss ist er nur in Anführungszeichen irgendwie so ein Ober-Cerberus-Wissenschaftler. Und ja, das haben sie bestimmt in den Comics und so weiter auch noch ordentlich irgendwie halbwegs hingeretconnt gekriegt und so. Aber auf jeden Fall ist es schon so ein bisschen ein Letdown. Also ich hatte was Größeres erwartet. Ja, ich dachte, ich habe ihn mir größer vorgestellt. Und an der Stelle nur als Kleinigkeit, weil es auch Leute in der Zwischenzeit im Forum gesagt haben, weil ich bei Mass Effect zweimal gesagt habe, ich mag den Akzent, der Englisch klingt von Miranda. Und dann haben jetzt einige gesagt, ja, aber ist doch eindeutig australisch. Ja, weil die Sprecherin offensichtlich auch Australierin ist. Ich jetzt sagen würde, ja, offensichtlich ist die Sprecherin australisch. Ich fand ihren Akzent nie australisch. Er klang auch nie so richtig British English, aber er hatte halt zu viele Anleihen aus dem British English, wie das Nicht-Aussprechen des R's nach Vokalen und so, dass ich den halt eher dort verortet habe. Ihr Vater jetzt aber, und da haben sie auf ihr eigenes Lore übrigens anscheinend dann aufgepasst, ihr Vater hat wirklich einen erkennbar australischen Akzent. Der redet mit einem sehr, sehr starken Aussie-Akzent im Original.
Ich würde den australischen Akzent, wenn ich mal wieder was sehe, ich habe mal eine Zeit lang die australischen Staffeln von Survivor geschaut und sowas, und dann fallen dir Eigenheiten auf, zum Beispiel, dass du das Survivor aussprechen, also mit so einem A-Laut am Ende und solche Geschichten. Aber in freier Wildbahn, wenn ich mit jemandem rede, glaube ich, würde ich eh nicht von mir aus auf die Idee kommen, oh, das ist ein australischer Akzent, das erkenne ich sofort.
Oh, wenn er den deutlich spricht, dann würdest du auf jeden Fall sagen, es ist ein komischer Akzent. Und was ist das? Also gerade in Australien, wo ich ja das Glück hatte, schon einmal gewesen zu sein, ist das wirklich, also er begegnet einem natürlich in freier Wildbahn außerhalb von Australien lange nicht so häufig wie amerikanisches Englisch oder britisches Englisch, aber der ist schon sehr, sehr deutlich anders.
Klar, aber den hat man halt einfach nicht so im Ohr, ne? Ja. Während so bei den Engländern, ne? Wenn jemand ankommt und sagt, well, my dear, this is bloody obvious, this is an English accent, dann würde ich sofort sagen, ja, okay.
Ja, also die Australier für diejenigen, die es wissen wollen, als eines der, wahrscheinlich so der Hauptfeatures, die du sagen kannst, ist, dass das I in so Wörtern wie Night zum Beispiel eben nicht wie ein AI ausgesprochen wird, wie bei den Engländern und Amerikanern, sondern wie ein OI. Also die sagen sehr häufig dann eher so Neut und Leuk und eher nicht Night und Like. Und das ist halt was, wo man es relativ schnell erkennt.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, es würde halt eher so ein, das klingt, aber ich würde halt auch vielleicht denken, okay, der kommt halt aus irgendeiner Region. Also innerhalb Englands gibt's ja dann auch so, ja, in Manchester und sonst irgendwas.
Aber da sind wirklich, ne, viele Eus drin. Ja, also Eumeid. Ja, und sie sagen zu allen Leuten Mate. Ist tatsächlich so.
Oi, oi, oi.
Ja, ja, ja. Also wie oft ich in Australien Mate genannt wurde und auch wirklich von Leuten, wo ich jetzt gedacht hätte, also, weißt du, es ist ja so dieses Umgangssprachliche, also auch die Hotelrezeption oder so, wo man sonst schon so denkt, also bei, weißt du, in Amerika sagen die alles Sir zu dir, in Australien Mate.
Findest du, es müssen alle Aussie, Aussie, Aussie schreien oder so.
Wieso Aussie?
Machen sie das nicht? Ist das nicht Australien,
Aussie. Sie
das sagen? Aussie, Aussie, Aussie?
Ah, das, weiter im Text, genau. Wo auch immer wir jetzt waren, als wir den aussehen.
Wir treffen dann den Vater am Ende. Ne? Also das ist wieder so, auch die Abfolge an Videoterminals, die einen halt informieren darüber, was da so ein bisschen passiert ist. Und dann nimmt der Vater sofort die Schwester als Geisel, wenn wir da eintreten. Ich glaube, Kai Leng war schon da, hat seine Forschung gestohlen und ist abgedampft. Den hat man vorher auch schon auf so Videoscreens gesehen. Da siehst du, oh, Kai Leng ist da. Die Miranda weiß nicht, dass Kai Leng da ist. Miranda weiß wahrscheinlich nicht mal, was ein Kai Leng ist. Aber tritt hier auch nochmal so ganz kurz auf den Plan. Es ist die Schwester, also eine Geisel des Vaters. Und dann kann man jetzt wieder in einer Dialogsequenz hier das Schicksal beeinflussen. In meinem Falle kann ich ihn via Renegade dazu bringen, die Schwester gehen zu lassen. Und dann bombt ihn Miranda direkt durch eine Scheibe und er stirbt.
Das machst du bei dir auch, obwohl sie tot ist.
Nee, die ist ja da noch nicht tot, die stirbt dann später.
Ach so, weil bei mir macht sie das auch. Also ich habe quasi dem Vater, fand ich eine ganz nette Geschichte, die halt auch zu Miranda passt, dass mir sozusagen die Entscheidung abgenommen wird, weil ich habe dann halt den Paragon überreden gesagt und habe gesagt, hier, pass auf, ich bin nur hier für die Schwester und für Miranda und so, wenn du mir das jetzt alles einfach gibst und dich einfach verpinkelst, dann kannst du dein Leben haben. Und dann lässt er sie halt frei, der Henry Lawson, die Schwester, und sagt, ich habe alles gemacht, was du wolltest, haben wir einen Deal? Und dann sagt Miranda bei mir, no deal, und bringt ihn um. Und das finde ich cool. So. Und ich stand halt so da, also mit mir hättest du einen Deal gehabt, aber weißt du, mit deiner Tochter, was in Familienangelegenheit, mich nicht ein.
Ich habe ein bisschen gedacht, so, ist schon ein bisschen dumm für hier das Genie, ja, dass er seine Tochter nicht gut genug kennt, dass er wissen müsste, dass das dann so endet. Aber ich habe gedacht, so, alles klar, soll mir recht sein, und dann stellt sich raus, ach, die Miranda ist auch noch tödlich verletzt, ja, und dann stirbt sie in den Armen ihrer Schwester oder ich glaube sogar in meinen, den Shepherds. Sie sülzt jedenfalls noch was von wegen, ja, die Schwester soll halt ein normales Leben haben, das ist alles, was zählt, sie hat sie lieb, und praktischerweise hat sie dem Kai Leng auch noch einen Tracer verpasst.
Ja, also bei mir überlebt sie einfach, und ich kann dann später im Citadel DLC nochmal schön mit ihr was trinken.
Ich bin
ja nicht
voller los. Ich bin sehr zufrieden.
Du ja nicht. Ja, ich kümmere mich um meine
Freunde. Ich würde nichts mit dir trinken wollen.
Ja, was bist du denn auch für ein? Du bist halt, weißt du, deswegen bist du kein Commander Shepard. Deswegen bist du Captain Anderson und hockst irgendwo auf der Erde rum und lässt dir von Reapern auf den Kopf scheißen.
Bin der absolute Commander Shepard. Ich schepper hier nur so überall so durch. Ich bin halt.
Ja, bei dir Shepard.
Ich bin halt der stringente Commander Shepard.
Stringente, ja? Ja. Das stringente Arschloch vielleicht.
Ja, da wird hier mal natürliche Auslese betrieben.
Natürlich.
Keiner braucht die. Ja, schlimm genug, dass es 1,6 Teile gedauert hat, die loszuwerden.
Ja, ja, ja. Du hast bestimmt auch nachher am Citadel DLC Jacob nicht auf deine Party eingeladen.
Ich glaube, Jacob war da. Ich glaube einfach, ich habe ja einfach auf alle einladen.
Da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Feature dann für dich. Ja, musst du Jacob nicht einladen oder so. Aber komm mal.
Ziemlich alle tot, und Jacob war mir dann vielleicht einfach egal.
Wieder waren alle tot.
Naja, also alle, also ne, Miranda und so war ja dann weg, und Thane ist ja tot.
Ja. Na gut. Bleiben wir hier nochmal kurz bei den beiden Missionen, denn hier, wenn sie uns vorher nicht in der Nebenmission begegnet sind, im Asari-Kloster, begegnen wir zum ersten Mal jetzt den Benjis, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben und von denen ich nach wie vor finde, dass sie mein Lieblingscharakterdesign in Mass Effect 2 und 3 haben. Die Benjis. Ja, danke. Ja. No one likes a wise ass.
Hörst du dir manchmal selber, egal.
Ja, ich habe ja nie gesagt, dass ich gemocht werden will. Habe ich nie behauptet. Banshees.
Ja, also die guten Banshees. Ja, die sind vorhanden meistens, und dann sind sie wieder weg. Die sind so ein, weiß ich nicht, sind halt ein weiterer Gegnertypus.
Ich mag halt das Charakterdesign von denen sehr, sehr, sehr gerne. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu diesen Ravagers, die uns jetzt häufig über den Weg laufen, also diese mutierten Rachni, finde ich, sehen die relativ cool aus. Also die haben jetzt so diese sehr an einen, ja, an eine Art Oktopus erinnert, ein bisschen Lovecraftschen Tentakel, die die Asari, also blaue Tentakel am Kopf haben, die sind jetzt sehr grau.
Haben halt strubbelige Haare Benjis, und nicht nach hinten gegelt.
Ich finde, die sehen jetzt wirklich aus wie Tentakel, also wie so Meerestentakeln, so glitschig und ein bisschen schleimig und die glänzen so ein bisschen. Das sieht schon relativ cool aus. Sie haben so ein Asari-Totenkopf-Gesicht, das finde ich ganz gut funktioniert. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ganz kurz, dass sie so auch ein bisschen sexualisierte Darstellung haben, also zwei quasi organisch aussehende Brüste, die jetzt allerdings Reaper-Tech-mäßig ein bisschen indoktriniert sind, also dort, wo die, oder augmentiert ist das bessere Wort, dort, wo die Brustwarzen sind, ist jetzt so ein leuchtendes, synthetisches, ja, Blinklicht. Und sie haben so einen aufgedunsenen Bauch, bei dem man sich fragen könnte, also nackten, aufgedunsenen Bauch, bei dem man sich fragen könnte, sind die mit irgendetwas Unheilvollem schwanger? Ich mag das Design sehr gerne. Das ist tatsächlich, finde ich, das von vorne bis hinten beste Reaper-Design dieser Kreaturen, die sie bislang, dass sie in der ganzen Serie haben, also von diesen korrumpierten Reaper, von diesen korrumpierten Reaper-Spezies.
Ich finde, sie sind halt so, das Design ist so korrumpierte Sexualität. So das, was die Asari normalerweise sexy macht und sowas, das wird dann ins Gegenteil verkehrt. Sie haben diese ausgemergelten Totenkopfgesichter, sie haben Hängebrüste, die offensichtlich auch noch irgendwie jetzt modifiziert sind, und sie haben diesen schwanger anmutenden Bauch. Also ich sag mal so mit Blick auf die sehr sexualisierte Darstellung der Asari, folgerichtig ihre Horrorvision einer Asari so aussehen zu lassen.
Ja, durchaus. Also zumal du ja durchaus eben den Fall hast, den du jetzt schon gesagt hast. Die Asari sind ja wahrscheinlich die sexualisierteste Rasse oder Spezies. Ich muss immer drauf aufpassen, Spezies zu sagen. Immer dieser alte Rollenspielslang, der da durchkommt. Die sexualisierteste Spezies der Autoren im Mass Effect-Universum. Ich meine, du hast am Anfang schon in Mass Effect 1 diese Consort, die man da besuchen kann, die offensichtlich nicht nur, aber wahrscheinlich auch zumindest Dienste, die so im weiteren Sinne was mit Sexualität zu tun haben, sagt. In den Bars hast du sehr häufig eben diese Asari-Tänze an irgendwelchen Stangen. Du hast die ganze Geschichte mit Liara, die wir schon erwähnt haben. Dann natürlich dadurch, dass das eine rein weibliche Rasse oder Spezies ist. Und die sollen, glaube ich, halt auch gerade da natürlich für das immer mal wieder von uns angesprochene männliche, junge Zielpublikum schon so ein bisschen als sexuell begehrenswert dargestellt werden. Und dann halt die sexuelle Begehrenswertigkeit ins Gegenteil zu verkehren, ist clever. Und das finde ich halt das Clevere an dem Design. Sie haben halt wirklich, finde ich, hier was genommen, was vielleicht jetzt nicht sonderlich originell ist, aber tatsächlich eben das, wie die Asari gewirkt haben, auch vielleicht auf mich als Spieler gewirkt haben, in ein durchaus auch auf so einer körperlichen Ebene ekliges, schrägstrich widerwärtiges Gegenteil verkehrt. Und sowas finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett. Das schaffen sie bei vielen der anderen Spezies und der korrumpierten Spezies, finde ich, lange nicht so gut wie hier. Also quasi dass diese Korruption ist das Gegenteil dessen, das negative Gegenteil dessen, was vordergründig erstmal so als positive äußere Erscheinungsmerkmale dargestellt wurden. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut.
Musst du immer an sowas denken wie Species, also den Film von, weiß ich nicht, 90er irgendwann oder sowas, ne? Ja. Da geht's ja auch um dieses Venus-Fliegenfallen-Alien, ne, also gespielt von der Tasha Henstridge damals, und das ist halt, ne, sieht aus wie eine sexy junge Frau, ist aber in Wirklichkeit auch so eine HR-Giga-Horror-Kreatur und bringt Männer um, die es mit seinen sexuellen Reizen anlockt. Das haben sie jetzt hier halt quasi aufgespalten. Also es gibt jetzt hier nicht diese Verkleidung, aber die Verbindung zu den Adat Yakshi ist ja da, die ja auch, ne, den Mann ins Verderben locken. Gibt's ja auch das mit so typische Designs von der Hexe, die dem Mann erstmal als hübsche junge Frau erscheint. Und dann ist sie aber tatsächlich, oh Schreck, eine hässliche alte Frau und will schreckliche Dinge mit ihm anfangen. Und in diese Richtung, finde ich, spielt es.
Ja, auf jeden Fall. Und dann schreien sie natürlich. Das ist sozusagen ihr Erkennungsmerkmal. Wenn man einen spitzen Schrei hört, dann weiß man, oh, hier sind Benjis unterwegs. Und das ist ja das, was man den Benjis der keltischen Mythologie auch erstmal nachsagt. Dieses Schreien, diese Totenklage, wie es, glaube ich, korrektermaßen heißen müsste.
Genau, das ist der Klassiker, ne? Dieses Kreischen, wenn du so möchtest. Ich finde, als Gegnertypus sind sie eher lästig, weil sie haben ja die Fähigkeit, sich so hin und her zu teleportieren. Und die benutzen sie dann teilweise sehr erratisch. Und für jemanden wie mich, der vor allem viel am Snipern ist, ist das immer lästig so anvisiert. Ah, jetzt ist wieder. Bleib doch mal stehen. Jetzt, dankeschön.
Die halten halt auch wirklich viel aus. Also das ist tatsächlich, finde ich, ein Gegnertyp, zumindest so wie mein Shepard geskillt ist. Mit den Brutes oder so, da leere ich einfach ein Magazin meiner Assault Rifle drauf und dann ist Ruhe mit dem Brute. Auch wenn der eigentlich mir so als dickes, fettes Armor-Viech begegnet. Über die Armor schieße ich dem runter, als wäre sie Butter. Aber die Banshees, die haben ja erst so ein Biotik-Schild drauf. Der geht eigentlich relativ schnell runter, aber ihre Armor ist wesentlich schwerer, finde ich, zu knacken als die der Brutes, egal wo ich drauf schieße. Also insofern ist jedes Mal, wenn ich den Schrei höre, ist es eher ein Huch, ich muss aufpassen, hier sind Banshees unterwegs, die könnten gefährlich werden.
Ja, wobei also zumindest in den allermeisten Fällen so richtig gefährlich wurden sie bislang noch nicht. Weil die hüpfen dann zwar über das Schlachtfeld, schießen aber ansonsten meistens relativ langsame Projektile, kann man sehr gut in Deckung gehen. Ich habe immer noch meine Geheimwaffe aus diesem Citadel-DLC, diese schallgedämpfte Pistole, die habe ich inzwischen ja upgraded und mit denen schieße ich dann. Das Biotik-Schild ist am Anfang noch ein bisschen was, das verzögert das Ganze. Sobald das weg ist, schieße ich die um.
Er wollte ja nicht behaupten, dass die anspruchsvolle Gegner sind, aber sind halt für mich anspruchsvoller als alles andere, was mir das Spiel entgegenschmeißt.
Ja, ist. Also ich hatte, bevor ich jetzt dieses Upgrade gemacht hatte, hatte ich immer ein bisschen mehr Probleme eher mit sowas wie den Marauders, die irgendwie auch Deckung nutzen und schneller sind und deren Projektile irgendwie nicht so gut nachverfolgbar sind, als mit den anderen und größeren Gegnerklassen.
Also, Marauder waren halt bei mir sofort weg. Also ein Overload drauf und zwei Kugeln, in denen quasi der gerade hier am geblitzt rumzittern ist, ist der Marauder halt weg. Also das ist quasi das, was ich ganz schnell mal zuerst ausschalte, bevor wir uns um die Sachen widmen, die Arbeit benötigen. Also alles, was Schilde hat, also die klassischen blauen Schilde, ist halt mit einem Overload letztlich weg. Also dann sind die zwar nicht tot, aber dann hängen die halt so dann rum und dann kriegen sie zweimal den Kopf geschossen und dann war's das. Nächster. Und bis dahin hat sich in der Regel auch mein Overload wieder recharged, damit ich das gleich wieder machen kann, weil ich halt nicht so viele Waffen mitschlepp.
Genau, und das Overload zum Beispiel, das habe ich oder benutze ich nicht?
Das ist halt so der, es geht halt schneller. Also ich mache ja immer die Sachen, das ist ja so ein bisschen mein Modus operandi in allen diesen Spielen, Rollenspielen im Allgemeinen, ist halt, ich skille das, was am effektivsten ist. Und wenn es, weißt du, den Overlord, deswegen in Mass Effect 1 oder 2 habe ich nie Biotics benutzt, weil bis ich die benutzt hatte, war es effektiver, die einfach wegzuballern. Und jetzt ist es effektiver, in manchen Teilen, insbesondere mit Overlord, den Overlord zu benutzen. Also benutze ich den Overlord und habe den geskillt.
Aber ich glaube, den hat halt meine Figur als Fähigkeit einfach gar nicht. Ne? Und von daher kann ich den auch nicht skillen.
Ja, das kann sein. Ich glaube, du kriegst ihn von irgendjemandem in der Medbay, wenn du ihn willst. Aber jetzt ist eh zu spät.
Ja. Wie gesagt, man kommt ja klar, egal in welche Richtung man sich da entscheidet, es wechselt dann immer nur, welche Gegnertypen vielleicht eine höhere Priorität haben oder vielleicht auch ein bisschen schwieriger sein können. Seitdem ich hier geupgradet habe, ist das alles sowieso ein Zuckerschlecken. Seitdem flaniere ich hier einfach nur noch eine Allee herunter und die Kapelle spielt und es regnet Rosenblätter von oben.
Ja, also so ähnlich wie mein ganzer Durchgang. Das einzige Mal, wo es jetzt wirklich, finde ich, relativ tough geworden war dann im Citadel-DLC. Da bin ich immer, also die haben relativ viele Hitpoints, finde ich, auch die normalen Gegner, und machen sehr schnell sehr viel Schaden. Das war halt einfach ungewohnt. Ich musste in Deckung gehen und so. Das habe ich halt vorher nicht gemacht.
Ja, dann können wir ja über den jetzt an der Stelle sprechen, oder? Wir unterbrechen jetzt quasi hier unsere Hauptmission, also an der Stelle. Wir wissen, Miranda hat dem Kai Leng noch einen Peilsender angeheftet, bevor sie zumindest in meinem Fall gestorben ist. Und was wir dann machen, ist natürlich, okay, wir denken, alles klar, dann verfolgen wir mal den Kai Leng mit diesem Peilsender und dann geht es dann in der Hauptstory weiter, indem wir jetzt endlich mal die Hauptbasis vom Elusive Man besuchen, um ihm sozusagen in seinem eigenen Wohnzimmer, ja, die hier den Hintern heiß zu machen.
Ja, er hat ja mal gesagt, wir können ihn mal am Abend besuchen. Das machen wir jetzt.
Genau. Da steht ja noch eine Einladung bestimmt, ja, oder
das
so.
Das ist übrigens der Point of No Return, meine Damen und Herren. Das heißt, alle Nebenquests, alles andere Zeug, was sie noch machen wollten, sollten sie auf jeden Fall tun, bevor sie sich um diese Cerberus Base kümmern. Falls sie das hier jetzt mit uns zusammen zum Beispiel spielen oder spielen wollen oder wie auch immer, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um alles andere zu machen, was noch liegen geblieben ist. Und für uns eben der Zeitpunkt, um zu sagen, wir machen den Leviathan DLC, weil er hier, finde ich, erzählerisch am besten reinpasst. Und wir machen den Shoreleaf, also den Citadel-DLC, weil er hier auch, finde ich, erzählerisch am besten reinpasst. Also den nochmal quasi als Durchatmer vor dem großen Finale zu machen. Was ein bisschen den Nachteil hat, dass Figuren, die bis zu dem Zeitpunkt gestorben sind in Mass Effect 3, theoretisch noch leben können. Also wenn wir den ganz früh machen, können wir, glaube ich, auch noch Morden Solis zum Beispiel dabei haben. Und den wird man als Morden-Fan natürlich gerne haben. Aber ich finde, da stört er mich, dieser Citadel-DLC, weil der wirklich eine ganz Geschichte erstmal ganz abseits der Reaper erzählt und sehr viel Fanservice ist und sehr viel lustiges Zeug mit seiner Crew nochmal erleben und einfach noch einmal durchatmen, bevor es dann eben richtig losgeht und noch einmal irgendwie ein bisschen runterkommen, nochmal eine Party feiern oder so. Und ich finde, der passt halt an den Anfang des Spiels halt 0,0. Und da wird er mich so ein bisschen aus meiner eigenen Immersion reißen, weil das halt viel mehr ist ein, wir müssen irgendwas finden, mit dem wir die Reaper aufhalten können, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir hierhin, jetzt ist hier alles wichtig. Und klar, im Moment ist auch, also im ganzen Spiel ist ein gewisser Zeitdruck, aber hier, finde ich, passt es noch am organischsten rein.
Also vom Zeitdruck her passt er nirgends. Ansonsten so einen richtig perfekten Zeitpunkt gibt es auch nicht, den zu machen, weil wenn du am Anfang Morden Solis noch mitnehmen kannst, dann hast du dafür zum Beispiel ja Tali noch nicht wieder getroffen, dann kannst du die nie einladen und so weiter. Und
ich glaube, die kannst du aber später. Du behältst ja, glaube ich, dieses Apartment. Ich glaube, die kann man dann einfach, also die kann, wenn du da die Party schon schmeißt, dann hast du die nicht und in der Mission nicht, aber theoretisch kannst du zumindest, glaube ich, ihre Apartment-Sequenzen später noch
machen. Ja, genau, die Apartment-Sequenz, genau. Aber du könntest halt sie nicht und Morden beide zur Party einladen zum Beispiel.
Nee, das würdest du nicht können. Ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber an der Stelle schon mal erwähnt haben, je nachdem, wenn wir gerade bei einer gescheiten Missionsorder. Nein, passend tut er nirgendwo, aber geil ist er trotzdem. Ja.
Er ist super geil und vor allem auch wieder ein Fall von, das habe ich, glaube ich, in den vorigen Folgen auch schon in den Raum gestellt, es ist wieder ein Fall von, hätte Teil des Hauptprogramms sein sollen, finde als DLC auch schon wieder an der Grenze zu dreist und auch eigentlich eine Lücke, die das hinterlässt. Es ist jetzt natürlich alles behoben dadurch oder geheilt dadurch, dass das in dieser Legendary Edition sowieso alles mit drin ist. Es ist jetzt, wenn man so möchte, schon Teil des Hauptspiels. Aber der Gedanke, dass sie das alles früher ausgeklammert haben und gesagt haben, so, hey, hier, das gibt's auch noch, aber das ist separater DLC und ich glaube, in dem Fall kostet er auch Geld. Das ist schon zumindest ziemlich traurig.
Das ist der zusammen mit Omega der teure DLC. Also der kostet richtig Asche. Das war ja,
der ist
ja
auch sehr umfangreich.
Ja, also der genau wie Omega, aber er ist halt viel, viel besser als Omega. Und das sollten wir bei der nächsten Folge besprechen. Wir machen hier jetzt einfach einen Cut. Die Leute haben ja gesagt, sie wollen auch mal ein paar kürzere Folgen. Und wer jetzt immer noch hier weiter direkt weiterhören kann, kann das ja direkt in der nächsten Folge.
Kann er machen, die sind ja alle da. Ja. Es ist nur die Struktur.
Die Struktur, meine Damen und Herren.
Die saubere Klarheit in der Struktur. Die, darüber werden wir auch noch sprechen in Mass Effect. Egal. Also, meine Damen und Herren, so viel zu unseren Ausflügen nach Thessia und in der nächsten Folge sprechen wir dann über den Citadel DLC.
Und Leviathan. Die packen wir jetzt in eine Folge.
Packen wir in eine Folge. Was? Achso.
Ja, die beiden DLCs in eine Folge. Wir haben gerade auch zwei Missionen in eine Folge gepackt. Das werden wir wohl hinkriegen.
Ich habe aber Leviathan noch nicht fertig.
Ach so. Ja, dann machen wir nur den Citadel-DLC. Ja, also, der hat ja auch seine eigene Folge verdient, muss man auch mal sagen. Ja, also ich hätte nie gesagt, also zwei Folgen kannst du mit den DLCs doch nicht machen. Peschke, du kommst auf Ideen, Mann.
Nee, ist ja auch noch ausführlicher als ein großer DLC.
Ja, auf jetzt. Ja. Meine Güte, will er beide zusammen in einer. Also, sowas Dummes habe ich noch nie gehört.
Nee, das will keiner. So, also, bis dahin.